Heute bei «Apropos» Tschernobyl. Bis heute erinnert der Name an eine der grössten Atomkatastrophen der Geschichte. Am 26. April jährt sich der Reaktorunfall in Tschernobyl zum 40. Mal. Das ehemals sowjetische Kernkraftwerk gehört heute zur Ukraine und ist seit dem russischen Angriffskrieg wieder in den Schlagzeilen. Letztes Jahr hat eine Drohne das Kernkraftwerk beschädigt, genauer gesagt die Schutzhülle. Zwar hat man sie vorläufig repariert, aber langfristig bleibt das Risiko von weiteren Angriffen. Unsere Ostlandredaktorin Klara Lipowski hat sich ein Bild davon vor Ort gemacht.
Man darf halt Strahlenbelastung nicht vergessen, obwohl die natürlich nicht riechbar ist, nicht spürbar ist, nicht sichtbar ist, aber natürlich nachweisbar ist nachher im Körper. Deswegen wir jetzt auch direkt zu einem Bodycheck gehen und checken lassen, wie stark unsere Strahlenbelastung ist.
Sie ist kürzlich auf Tschernobyl gereist und hat unter anderem einen Zeitzeug getroffen, der sich heute grosse Sorgen macht.
Ракета или там дрон или еще что-то, это будет еще хуже, чем в Чернобыле.
Wie es heute in Tschernobyl aussieht, was von der Katastrophe damals geblieben ist und vor was die Menschen heute Angst haben, das erzählt uns heute Clara in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Hoi Clara.
Hoi Alex, danke für die Einladung.
Hier dürfen wir uns nur kurz aufhalten, weil die Strahlenbelastung natürlich extrem hoch ist. Man soll die Pfützen, die am Boden zu sehen sind, umlaufen, nicht ins Wasser treten, das ist auch kontaminiert. Jetzt haben wir kurz Gelegenheit, Fotos zu machen. Wir sehen den Sarkophag und darüber eben ist ja gefahren auf Schienen die NSC, die Schutzhülle, die silberne, die man immer auch von den Bildern kennt.
Clara, wo sind wir da gerade?
Da sind wir gerade in das NSC eingetreten, das sogenannte New Safe Confinement, also diese große bogenförmige Stahlkonstruktion, wie man sie vielleicht von außen kennt. Und von innen gleicht sie eigentlich eher einer großen Lagerhalle, was sie ja im Grunde auch ist. Also sie lagert die Überreste des Reaktors. Und dort ist es kalt. Man hört Maschinen, unter anderem die Ventilation, die auch diese ganze Schutzfunktion am Laufen halten soll. Wir haben da einen Dosimeter um den Hals gehängt bekommen und dazu ein weiteres Strahlenmessgerät am Revers.
So that's a dose rate.
Yeah, okay.
And the other one is a dose. So what is here? That's 6 microsievert.
Yeah.
That's a dose.
Yeah. So what we measured is microsievert per hour.
It was about
Und man tritt da natürlich ein aus eigentlich einer eher unscheinbaren Werkshalle, würde ich sagen, in die Halle dieser großen Schutzhülle und ist natürlich auch unter einer gewissen Anspannung, weil das ist so der Kern dieses ganzen Geländes, wo einfach der Unfall passiert ist, wo einfach auch die Strahlenbelastung die höchste ist und wo die Gefahr, die Lebensgefahr oder die Gesundheitsgefahr einfach auch am größten ist.
Für was genau ist die Schutzhülle da? Kannst du das ein bisschen erklären?
Also die große bogenförmige Schutzhülle ist über den Sarkophag gebaut, beziehungsweise sie wurde vor dem Sarkophag und vor dem Reaktor zusammengebaut und dann auf Schienen über den Sarkophag geschoben. Und das Besondere daran ist, dass sie eine Spezialmembran hat. Das ist eine Isolierschicht im Dach dieses Bogens und die hält die Strahlen innen und die Feuchtigkeit draußen.
Alle, die jetzt vielleicht bei einem Sarkophag eher an Ägypten denken, was ist ein Sarkophag? Warum nennt man das so?
Also das ist eher inoffiziell und umgangssprachlich und offiziell sagt zum Beispiel der AKW-Betreiber auch Ukrytia, was jetzt auf Ukrainisch in dem Fall Schutzhülle heißt. Gemeint ist aber eben mit Sarkophag vor allem die Form, also dieser massive Bau, der das Gefährliche, die Gefahr einschließt. Und dahinter steht natürlich die Absicht, so wie ein ägyptischer Sarkophag die Toten versiegelt hat, sag ich mal, und vor der Welt der Lebenden abgrenzt, sollte eben auch dieser Betonbau, dieser Betonmantel die Strahlung einschließen und die Welt draußen davor schützen. Das ist eher so ein umgangssprachlicher Begriff. Und das Problem ist eben auch an diesem Sarkophag, dass er gar nicht für die Ewigkeit gemacht ist, sondern eigentlich mit der Zeit immer brüchiger wurde.
Hm. Auf das gehen wir nachher dann noch ein bisschen im Detail ein. Das nimmt es mich noch Wunder. Du bist jetzt also eindringen, genau dort rein, wo man eigentlich sollte abgeschirmt sein. Wie hat sich das angefühlt, so nüchtern zu sein?
Please listen to the instruction regarding the your behavior inside of arch. You shouldn't take off your gloves and mask from your mouth. It protects our breath.
Also man ist natürlich unter einer gewissen Anspannung dort, weil man eben auch die Strahlenbelastung die ganze Zeit mitdenken muss. Aber vor allem wurde mir dann auch bewusst, wie riesig dieses Bauwerk ist und was für Anstrengungen unternommen wurden, um eben, wie gesagt, die Außenwelt vor dem Reaktor zu schützen. Und dass eben von diesem Ort so eine stille Gefahr ausgeht. Man spürt die Strahlung ja nicht. Und man darf aber auch nicht leichtsinnig sein und sich dieser Gefahr aussetzen, indem man zum Beispiel ganz nah herantritt oder indem man sich sehr lange dort aufhält, weil einfach man dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht sofort, aber später sehr krank wird. Und das muss man sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Und man hat uns dann vorher auch noch die Sicherheitsvorkehrungen sehr deutlich eingeschärft.
Hier drin gilt auch die strenge Regel, wenn etwas zu Boden fällt, darf man es auf keinen Fall selber aufheben. Man muss es von Fachpersonal aufheben lassen, dann wird es sofort gecheckt und dann bekommt man es nach einer Behandlung wieder zurück oder eben auch nicht, je nachdem, wie stark es verstrahlt ist.
Zum Beispiel hatten wir eine Atemschutzmaske auf, die wir auf keinen Fall abnehmen durften. Und die Handschuhe, die wir anhatten, durften wir auf keinen Fall ausziehen. Um Fotos zu machen mit dem Handy, durften wir maximal den Daumen freilegen. Und mussten dann aber auch nach 5 Minuten in dem New Safe Confinement in dieser Bogenhalle, mussten wir dann wieder raus. Und wir durften auch nicht zu nah an den Sarkophag herantreten wegen der Strahlenbelastung. Und dann geht man da natürlich nicht wie bei einem Spaziergang durch, sondern man ist einfach in so einer vorsichtigen Haltung dort.
Ihr habt dann so Checkpoints quasi durchlaufen, oder? Also ist alles dann auch okay gewesen bei allen?
Ja, genau. Die Checkpoints, das waren sogenannte Bodychecks. Da mussten wir uns einmal durchchecken lassen, ob die Strahlenbelastung noch vertretbar ist. Das war während der gesamten Führung, die wir dort bekommen haben, durch die verschiedenen Reaktorbereiche und Korridore und so weiter, immer mal wieder der Fall.
Jetzt sind wir im nächsten Raum und machen nochmal den Bodyscan. Das ist wie so ein klinischer Raum mit beigen Kacheln an den Wänden, klinischem Licht. Wir stellen uns auf so kleine Podeste und werden dann einmal gescannt.
Und da war dann immer alles okay und da muss man die Hände auch hochhalten, dass der ganze Körper gescannt werden kann. Und dann gab es so ein grünes Licht, das dann leuchtete und das hieß dann Schiester, das heißt sauber oder rein und dann durfte man weitergehen. Und wir hatten dann eben auch in dem New Safe Confinement, wie gesagt, diese Strahlenmessgeräte und eins, das wir am Revers trugen, das wurde dann auch danach ausgewertet und es war klar, okay, die Strahlenbelastung war okay. Und das zweite wurde am Ende des Tages nach der gesamten Führung ausgewertet und da waren die Werte dann auch in Ordnung.
Die Dosis ist 4-11 und ich hatte 9, also ist alles in Ordnung.
Gut. Damit sind wir schon mitten auf deiner Reise. Du bist kürzlich für ein paar Tage auf Tschernobyl gereist. Wie ist zu dem Besuch gekommen?
Das war ursprünglich initiiert von Greenpeace in der Schweiz und Greenpeace in der Ukraine, die das anlässlich des Jahrestags initiiert haben. Und die Reise selber war dann aber auch von uns, vom TAGI, organisiert. Greenpeace hat aber eben die Genehmigung und die Führung in dem AKW organisiert und ermöglicht.
Warum Greenpeace? Also was ist Ihre Intention gewesen?
Greenpeace lobbyiert natürlich klar gegen die Atomkraft und in dem Sinne war es dann schon interessant, auch zu sehen, dass dann letztlich nach unserem Eintreffen Greenpeace mit dem AKW-Chef dort gemeinsam eine Medienkonferenz veranstaltet haben. Aber da ging es eben vor allem auch darum, dass Greenpeace mit einem leitenden Experten, der noch für die Errichtung des New Safe Confinements zuständig war, einen Bericht erstellt hat, jetzt im April veröffentlicht, der eben die Folgen des Drohnenangriffs von 2025 nochmal beschreibt und eben auch nochmal Alarm schlägt dazu, dass die Schutzhülle, wie sie jetzt besteht, nicht mehr den Schutz bietet, den es braucht. Und da ist sich Greenpeace im Grunde sehr einig mit der AKW-Leitung, natürlich.
Der Anlass ist, wie du gesagt hast, der Jahrestag auch gewesen. 40 Jahre ist das so her, die grosse Atomkatastrophe. Kannst du uns noch mal einen kurzen Abriss geben, was damals passiert ist?
Ja, in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 sollte ein Sicherheitstest in Reaktor 4 durchgeführt werden. Und das war eigentlich ein Routinetest. Also es ging darum, vereinfacht gesagt, ob die Turbinen so funktionieren, wie sie sollen. Und dabei ging aber mehreres schief. Also das fing unter anderem damit an, dass der Test mehrfach verschoben wurde und auch wieder vereinfacht gesagt, hat sich dann Gas im Reaktor gebildet, was dort nicht hätte sein sollen. Dann wurden mehrere Fehlentscheidungen getroffen während dieses Durchlaufs. Und in dem Zusammenhang wurde auch das Notkühlsystem abgeschaltet. Und dadurch beschleunigte sich sozusagen die Erhitzung des Reaktors, statt ihn zu kühlen oder herunterzufahren. Und das führte dann zu so einer Schnellreaktion, dass die Leistung des Reaktors in die Höhe schoss und es letztlich zu einer Explosion kam. Und dann das Weitere wissen wir natürlich, also der Reaktor explodierte und schleuderte dann radioaktives Material in die Atmosphäre, in die Luft. Und man kann halt sagen, dass, also es war natürlich eine Mischung aus menschlicher Fehlentscheidungen, aber dem Ganzen unterlag eben auch, dass dieser sogenannte RBMK-Reaktor fehlkonstruiert war. Und ja, das ist schon interessant auch, weil man muss sich in Erinnerung rufen, dass dieser RBMK-Reaktor ein Hochleistungsreaktor war und so sehr stolz der Sowjetunion. Und auch der Standort Tschernobyl war ein Vorzeigestandort für die Atomenergie in der Sowjetunion. Und man unterlag eben sozusagen dieser fatalen Fehleinschätzung, dass dieser Reaktor physikalisch überhaupt nicht explodieren kann. Und das hat sich dann gezeigt, doch, es ist möglich. Und das war einfach ja einmalig in der Geschichte der Atomenergie. Und es hätte auch niemand gedacht, dass diese 1000 Tonnen schwere Decke des Reaktors wirklich auch in die Luft gejagt werden kann. Und genau das ist passiert. Und dann entwich Strontium unter anderem, Plutonium, Cäsium. Und wenn man sich das auch mal überlegt, Strontium hat eine Halbwertszeit von 28,8 Jahren. Cäsium hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Boah. Und wenn man sich das überlegt, das verdeutlicht eben, wie fatal dieser Unfall war.
Die Folgen sind fatal gewesen. Kannst du uns eine Zahl geben, wie viele Menschen durch den Unfall gestorben sind?
Also man unterscheidet da zwischen unmittelbaren Todesopfern und denen, die Folgeschäden erlitten haben und dann später verstorben sind. Und offiziellen Angaben zufolge sind unmittelbar 31 Menschen gestorben im Zusammenhang mit der Explosion und mit der Brandbekämpfung. Und dann kommen aber natürlich die langfristigen Todesopfer hinzu und die sind viel schwieriger zu bestimmen. Da gibt es Schätzungen, dass es ungefähr 4000 Todesfälle sind, die auf die Strahlenbelastung zurückzuführen sind. Dann kommt aber hinzu, dass ganz viele durch die Strahlenausbreitung, auch unter anderem mit der radioaktiven Wolke, Schilddrüsenkrebs bei vielen Menschen, auch insbesondere bei Kindern entstand und dass von ihnen auch viele noch starben. Und hinzu kommt eben auch noch die Problematik, dass in den Jahrzehnten danach auch viele Menschen an Krebs erkranken oder an Schilddrüsenfehlfunktionen litten und unter anderem, also jetzt zum Beispiel die Krebserkrankten betrachtet, daran starben, aber gar nicht immer klar zurückgeführt werden konnte, dass der Grund Tschernobyl war, davon aber auszugehen ist. Also kann man sagen, dass auf jeden Fall, also mindestens diese 4000 Todesfälle auf Tschernobyl direkt zurückzuführen sind und wahrscheinlich viele weitere 1000 damit zusammenhängen.
Nachdem das passiert ist, und damit kommen wir zurück zu dieser Schutzhöhle, ist eben der erste sogenannte Sarkophag errichtet worden. So eine provisorische Schutzhöhle, und das ist hochgefährlich gewesen, oder?
Ja, das war es absolut. Es wurden tausende Menschen aus der Sowjetunion eben in das Gelände dann gebracht und zum Einsatz dort gebracht. Und sie durften dort anfangs nur wenige Sekunden sogar arbeiten, weil einfach die Strahlenbelastung sonst viel zu hoch geworden wäre. Und man muss sich das eben so vorstellen, da lag überall geschmolzener Brennstoff herum und dieser Schutt und Asche, das war eine wahnsinnig toxische Umgebung. Und es musste aber alles sehr, sehr schnell gehen und man hatte jetzt nicht Zeit, irgendwelche Bauvorschriften groß zu beachten. Und es waren eben unzählige Menschen gefährdet dadurch, aber man brachte natürlich die Menschen, die dort zum Einsatz kamen, auch in Gefahr, um quasi den größeren Schaden irgendwie in Grenzen zu halten. Und wir wissen aber eben, wie gesagt, dass an den Folgen dieser Belastung dann tausende Menschen noch später starben.
Unter diesen sehr gefährlichen Bedingungen ist dann die erste Schutzhülle erstellt worden. Die hat aber dann aber nicht ewig gehabt. Wie ist das dort weitergegangen?
Ja, genau, dieser Sarkophag, der wurde eben sehr hektisch, notdürftig in den ersten Jahren gebaut. Und dann ab den 90ern wurde dann aber eine weitere Schutzhülle geplant und gebaut, weil man wusste eben, die hält nicht lange. Und 2016 dann war eben dieses NSC New Safe Confinement fertig, dieser große Stahlbogen mit der Spezialmembran. Und der wurde dann, wie erwähnt, eben in so einer wirklich sehr umfangreichen Bauleistung in der Nähe gebaut und dann eben auf diesen Schienen über den Sarkophag gefahren.
Das ist dann eben der Sarkophag, den du kürzlich besichtigen konntest. Damit sind wir im Heute. Wie sieht es allgemein heute, 40 Jahre später in Tschernobyl, aus? Also ich meine, inwiefern ist die Katastrophe noch spürbar, sichtbar?
Das fand ich total interessant, weil im Grunde wirkt da alles so ein bisschen verschlafen. Also man fährt an den Checkpoint heran, wird dann erstmal natürlich geprüft, ob man angemeldet ist. Und dann durften wir auch passieren. Und dann fährt man erstmal sehr lange durch den Wald und dort sieht eigentlich alles ziemlich friedlich aus. Man sieht so verlassene Dörfer, man sieht auch so ein paar ganz traditionell alte ukrainische Holzhäuser, die aber immer mehr eins werden mit der Natur im Grunde, weil die Natur sich da irgendwie alles zurückholt. Und die Natur auch sehr beständig ist, also die Vegetation. Es gibt dort Wildpferde, es gibt viele Rehe und so und die haben sich irgendwie angepasst an die Strahlenbelastung. Aber man weiß natürlich, dieser Ort ist für Menschen für den längeren Aufenthalt wirklich bedrohlich. Und wir durften jetzt zum Beispiel auch nicht auf dem Weg einfach anhalten, aussteigen und uns mal umschauen, weil das einfach von der Strahlenbelastung her dann nicht vertretbar wäre. Aber natürlich ist das auch ein riesiger Radius um den Reaktor. Das sind 30 Kilometer Radius, die zum Sperrgebiet erklärt wurden. Und natürlich hat es dort manche Gegenden, die weniger belastet sind als andere. Aber natürlich sieht man ja auch, wie gefährlich das ist, weil Pripyat, das ist diese Stadt, die angelegt worden ist für die Arbeitenden im Kraftwerk, die wurde ja evakuiert in den Tagen nach dem Unfall und die Bewohner sind auch bis heute nicht zurückgekehrt oder es wurde ihnen auch gar nicht erlaubt und es ist auch einfach der Strahlenbelastung geschuldet.
Das ist dann wie so eine vergessene oder verlorene Stadt.
Ja, absolut. Das ist ja so eine Geisterstadt und vielleicht kennt man auch dieses Riesenrad, das dort jetzt verrostet. Und das war eigentlich eine Stadt für wirklich die Arbeitenden dort. Ich glaube, der Altersdurchschnitt war um die 26, also wirklich auch für junge Familien, die dort angesiedelt wurden. In den meisten Fällen die Männer arbeiteten dann im AKW und die Frauen hielten sich in der Stadt auf mit den Familien. Und es war wirklich so ein Vorzeigeort der Sowjetunion. Und heute ist das halt alles ja, verwildert und verlassen. Und man sieht eben auch überall Checkpoints. Wie gesagt, kommt man nur mit Genehmigung herein. Also früher gab es dort auch touristische Touren. Das ist im Krieg jetzt natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Und fährt man dann näher an das Reaktorgelände heran, macht die Straße irgendwann so eine Biegung und dann sieht man diese bogenförmige Schutzhalle. Und dann wird einem auch erstmal so die Dimension klar, also wie riesig dieses ganze Bauwerk ist und dann eben auch, wie groß im übertragenen Sinne die Gefahr ist.
Du hast vorhin das Stichwort gesagt, Krieg. Tschernobyl liegt in der Ukraine und letztes Jahr, im Februar 25, ist ja tatsächlich eine Drohne eingeschlagen in die Schutzhülle. Was ist dort passiert?
Ja, das war in der Nacht auf den 14. Februar, wo eine Geran-2-Drohne nach Tschernobyl flog. Geran-2, das ist so, was man sonst unter Shahed-Drohne kennt. Das ist die russische Bauweise der iranischen Shahed-Drohne. Und die hat einen Sprengkopf, ein paar Meter Spannweite und also ist größer als ein Mensch. Ist jetzt nicht so eine Spielzeugdrohne, in Anführungszeichen, wie man sie hierzulande kennt. Ja, dann flog in der Nacht diese Drohne in das Dach dieser Schutzhülle. Und gemäß ExpertInnen deutet die Flugbahn darauf hin, dass es eine gezielte Attacke wohl war. Also eher kein Unfall oder ein Versehen, dass da irgendwie eine Drohne unkontrolliert die Flugbahn verlassen hat.
Gesteuert durch Russland? Weiß man das gesichert? Oder wie ist der Stand?
Also man hat nachher auf der Drohne eine Aufschrift gefunden, die ganz klar auf die russische Herkunft schließen lässt. Und sie kam auch aus der Richtung, aus der Russland für gewöhnlich Drohnen in die Ukraine schickt. Eigentlich sieht es sehr danach aus, dass Russland diese Drohne geschickt hat, ja.
Ist denn das quasi auch ein nuklearer Erpressungsversuch gewesen? Oder wie hat man da Drohneneinschläge, die schon gedeutet?
Ja, das ist auch gar nicht so leicht zu sagen. Es ist unklar, was das Ziel dahinter war. Russland hat das natürlich auch abgestritten. Die Frage ist, ist das eine Provokation gewesen, um zu zeigen, dass Russland sich sehr wohl bewusst ist über die Gefahr, die von diesem Ort ausgeht und auch von einem potenziellen Angriff? Vielleicht war das Ziel auch, der Ukraine Schaden zuzufügen, den sie dann teuer bezahlen muss, also was ja auch eingetreten ist, die Schutzhülle zu erneuern, das wird viele Millionen kosten. Und dieses Geld fehlt der Ukraine natürlich und sie braucht es an anderer Stelle, nämlich für die Verteidigung gegen Russland, für Waffen, aber auch für den Wiederaufbau.
Jetzt hast du ja anfangs sehr eindrücklich geschildert, wie wichtig die Schutzhülle ist, um eben die nukleare Gefahr auch irgendwie einzudämmen, um die Bevölkerung aussen dran abzuschirmen. Was sind jetzt die Folgen von dem Loch, das die Drohne geschlagen hat?
Das fand ich ziemlich schockierend zu sehen, weil wir sahen dann auch bei unserer Führung so eine Videosimulation, die zeigte, wie sich nach dem Einschlag ein Feuer ausbreitete in dieser Isolationsschicht. Also man muss sich das so unterm Dach vorstellen. Und dieses Feuer begann natürlich da an der Einschlagsstelle und verbreitete sich dann aber innerhalb dieser Schicht immer weiter aus. Und es gelang dann eben nicht, an diesem Einschlagsloch das Feuer zu löschen, sondern man musste dann irgendwie an diese weiteren Feuerstellen herankommen und bohrte dann im Grunde etliche Löcher in die Schutzschicht, was ja absolut dieser Schutzfunktion widerspricht. Aber das war eben notwendig, um das Feuer dann zu löschen, was dann auch 3 Wochen gedauert hat tatsächlich. Und heute sind diese Löcher wieder versiegelt. Aber das Problem ist eben, dass die Ursprungsfunktion dieser Membran, dieser Isolationsschicht, kaputt ist im Grunde. Also dieses Milliardenprojekt, das ist im Grunde zerstört und es wird wohl mehrere 100 Millionen jetzt nochmal kosten und sehr viel Zeit kosten, das Ganze zu reparieren. Man hat noch nicht genau einen abschließenden Plan, wie das gelingen kann. Das kann mit europäischer Hilfe im besten Fall gelingen. Da gibt es schon erste Initiativen. Aber das Problem jetzt ist, dass diese Schutzfunktion, die eben die Strahlenbelastung vor dem Ausdringen nach außen aufrechterhalten soll, dass die eben nicht mehr gegeben ist.
Und das besorgt natürlich besonders die, die rund um Tschernobyl leben oder die vor allem die Katastrophe miterlebt haben. Du hast während deinem Besuch nämlich auch einen Liquidator kennengelernt. Vielleicht zuerst kurz, was ist ein Liquidator und wer ist er?
Liquidatoren haben nach dem Unfall im Grunde die Aufgaben übernommen, den Schutt dort wegzuräumen, die Aufräumarbeiten zu leisten und die Gefahr, die von dem Ort ausgeht, möglichst einzudämmen. Und wir haben Serhii Nihayevski getroffen.
Сосна, от останнім часом, коли росіяни були, вона пропала.
Er ist 70, er lebt heute in Irpin bei Kiew und wir trafen ihn dann zu Hause.
Навіть і московські ці співають тільки на російській мові.
Und er erzählte von seinen Erfahrungen und er schilderte, dass er eben 1987, das war so ein gutes Jahr nach dem Unfall, nach Tschernobyl versetzt wurde. Er hatte den Rang eines Majors bei der sowjetischen Armee und wurde dann ja eben versetzt. Und das war jetzt keine Frage, ob er das möchte, sondern das war einfach der Auftrag. Und dann erzählte er, dass er 3 Bataillone, ungefähr 250 Personen, befehligte, also er war für die verantwortlich und die hatten 3 verschiedene Aufgaben. Das eine war für die Reinigung verstrahlter Fahrzeuge zuständig. Das andere transportierte verstrahltes Material ab. Und das dritte, das fand ich besonders eindrücklich war an den Aufräumarbeiten auf dem Dach des zerstörten Reaktors zuständig oder beteiligt. Und das war eben auch der gefährlichste Ort, weil sie dann ja am Kern des Unfalls eingesetzt worden sind. Und das hat er auch sehr eindrücklich geschildert, dass die Männer, mit denen er da zusammenarbeitete, sich auch öfter weigerten, auf dieses Dach zu gehen. Einfach weil ihnen klar war, dass die Gefahr, die Gesundheitsgefahr sehr, sehr groß ist.
So there were cases when like new drafted soldiers were afraid and refused to go out on the roof cleaning it out, and he was in charge of like he was in charge to going out with them, showing up on his example that it's possible to go.
Okay. Und seine Aufgabe war dann zu demonstrieren, nein, das ist möglich, wir dürfen da drauf, wir müssen da sogar drauf, und er als Boss sozusagen geht jetzt mit gutem Beispiel voran. Und das meinte er, sei so 2 bis 3 Mal die Woche geschehen und das über mehrere Monate. Also kann man sich auch überlegen, in welcher Strahlenbelastung er dort gearbeitet hat. Ja, und mit ihm arbeiteten wahrscheinlich Hunderttausende von diesen Liquidatoren an dem Reaktor in Tschernobyl und natürlich über mehrere Jahre. Aber es ist davon auszugehen, dass wirklich sehr viele von denen auch Langzeitschäden haben, aber auch in kurzer Folge nach diesen Einsätzen gestorben sind.
There's lots of friends he has lost already.
Und wie geht's ihm heute?
Er hat gesundheitliche Beschwerden und hat uns auch seine Tabletten gezeigt, die er täglich schlucken muss. Also sehr viele. Und er sagte an manchen Tagen sogar bis zu 20. Und er meinte, dass er die Spätfolgen gesundheitlich schon spürt, aber dass es ihm vergleichsweise gut geht. Also er sah eben über die Jahre auch viele Liquidatoren sterben, eben an diesen Spätfolgen, und hat aber auch zu denen, die mit ihm auch sozusagen überlebt haben, auch noch Kontakt. Für ihn ist das, glaube ich, so ein Lebensthema geworden. Also er setzt sich auch ein für die Rechte von Liquidatoren heutzutage und dass sie eben nicht vergessen werden in der Gesellschaft, aber auch in so Pensionsansprüchen und dergleichen und in der Gesundheitsversorgung. Und in dem Sinne denke ich, dass er eigentlich das vergleichsweise gut überstanden hat, aber gesundheitlich stark eingeschränkt ist. Aber er ist 70, mit seiner Frau wohnt er in einem Vorort von Kiew und es geht ihm so vergleichsweise okay.
Trotzdem sieht er auch, oder, dass die hochgefährliche Arbeit, die sie damals geleistet haben, jetzt wieder beschädigt ist, eben durch den Drohnenangriff. Wie denken Liquidatoren wie er und auch andere Personen, die du mit ihnen geredet hast, jetzt eben über die Atomenergie während einem Krieg?
Also er schien mir schon besorgt darüber, dass es weitere Angriffe geben könnte oder vielleicht Unfälle oder vielleicht Provokationen seitens der russischen Streitkräfte, die außer Kontrolle geraten. Und ja, diese Gefahr, die schwingt irgendwie immer mit. Und der Liquidator, den wir kennengelernt haben, der sagte dann auch, dass er schon auch sieht, dass die Ukraine weiter auf Atomenergie angewiesen ist. Also gerade weil die russische Armee gezielt andere Kraftwerke, thermische Kraftwerke zum Beispiel angreift und die Energieversorgung wirklich stark beeinträchtigt hat, jetzt vor allem im vergangenen Winter. Und dieses Problem sieht Serhii eben auch, aber er sieht jetzt auch keine große Alternative. Also natürlich sind die erneuerbaren Energien dann auch für den Wiederaufbau beispielsweise eine Option. Aber jetzt für die akute Versorgung ist einfach die Ukraine weiter auf die Atomenergie angewiesen. Das weiß er auch und das sieht er als Problem, das jetzt so ad hoc nicht gelöst werden kann. Und er sprach eben auch über das AKW in Saporischschja. Das ist ja von der russischen Armee besetzt und das ist jetzt auch überhaupt nicht mehr relevant für die Stromversorgung in der Ukraine. Und gleichzeitig ist es natürlich intakt und die Sorge, dass da auch vielleicht in der Nähe Kämpfe stattfinden, die dann Auswirkungen haben auf das AKW oder auch, dass dort zu einem Vorfall kommt. Die Sorge ist da, die sieht er auch. Und das bleibt auch im Krieg bestehen. Also eigentlich kann man sagen, okay, man greift keine AKW an im Krieg, aber wir haben ja gesehen im Februar 25, dass das sehr wohl passieren kann.
Lässt sich dann überhaupt irgendwie verhindern, dass es nochmal einen Angriff gibt auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine?
Ich denke, die Gefahr bleibt und Russland hält dieses Drohszenario auch aufrecht. Und jetzt, wenn wir nochmal Tschernobyl anschauen, die Gegend ist auch so eine Art Luftkorridor, weil dort fliegen alle paar Tage Drohnen und Raketen in andere Landesteile der Ukraine. Das hat uns auch der AKW-Chef in Tschernobyl nochmal bestätigt. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass dann vielleicht mal wieder eine Provokation gestartet wird und die vielleicht größere Auswirkungen hat, zumal jetzt die NSC schon beschädigt worden ist. Außerdem, wie gesagt, besteht die Sorge, dass es in Saporischschja zu einem Vorfall kommt. Und es gibt ja noch weitere Atomkraftwerke in der Ukraine. Aber das, was ich trotzdem für sehr wichtig halte, ist, dass wer Atomkraftwerke angreift, riskiert ja keine lokale, sondern eine globale Katastrophe. Und die würde auch Russland treffen. Man hat ja auch gesehen, in Tschernobyl selber ist dann zum Beispiel die radioaktive Wolke auch nach Russland gezogen, auch nach Belarus, das mit Russland verbündet ist. Und das ist ja dann überhaupt nicht im Interesse Russlands, so einen Unfall nochmal zu provozieren. Zumal man ja auch überlegen kann, will Russland wirklich eine, jetzt mal salopp gesagt, verseuchte Ukraine erobern. Deswegen, das ist wirklich zweischneidig. Dieses Drohszenario ist da und das bleibt im Krieg da. Aber aktuell, und das sieht man ja auch, es gab in Anführungszeichen nur diesen einen Angriff in 4 Jahren Großkrieg, denke ich, ist es noch einigermaßen eingrenzbar, dieses Risiko.
Jetzt bist du sehr neutral gewesen, du bist in Tschernobyl gewesen, du bist auch in dieser Halle gewesen, hast die Schutzhülle können anschauen, hast nichts dürfen okayen lassen oder aufheben. Was ist dir besonders geblieben von deinem Besuch in Tschernobyl?
Ich würde sagen, diese stille Gefahr, die von Tschernobyl ausgeht. Also Tschernobyl rückte so ein bisschen in die Schlagzeilen im vergangenen Februar mit dem Drohnenangriff. Aber eigentlich hat man das Thema nicht so auf dem Schirm. Und die Bedrohung besteht natürlich weiterhin, die Strahlengefahr. Und der Fokus ist natürlich auf den Kämpfen an der Front. Das ist ja absolut verständlich. Aber man muss, glaube ich, heute auch schon daran denken, dass diese Schutzhülle irgendwie wieder intakt sein muss, um uns vor größeren Problemen zu bewahren in der Zukunft. Und das ist natürlich im akuten Kriegsgeschehen total schwer vermittelbar. Das ist mir nochmal klar geworden mit diesem Besuch, dass es so unterm Radar läuft, aber eigentlich wirklich eine stille Gefahr bleibt.
Опасаемся, чтобы там, ну, все-таки надеемся, что разум у людей-то есть разум.
Because he's like, things that like, people like smart enough not to target those facilities, but he's afraid thinking about what can happen if the rocket will hit, like for example, Zaporizhzhia nuclear plant, which is like the biggest in Europe.
Danke, Clara, für das Gespräch.
Danke dir.
Am 26. April jährt sich also die Atomkatastrophe von Tschernobyl zum 40. Mal. Clara Lipowski, die ich mit der Greta hat eine sehr eindrückliche Reportage dazu geschrieben von ihrem Besuch. Ich empfehle euch, die sehr zu lesen. Wir verlinken sie euch im Episodenbeschreib. Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.